Der Goina holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Liebhaber. Da sind wir wieder, nach 3 Wochen Sommerpause. Und es ist viel passiert. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch. Euer Futsal-Economist hier am Mikrofon, Daniel Weimar. Und mit dabei Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Ja, hi Daniel und ni hao, namaste, salam alaikum und an alle da draußen. Schön, es ist Pause gewesen, wir sind wieder da. 3-4 Wochen waren es jetzt. Eine Woche haben wir noch übersprungen, aber es ist einiges passiert im Futsal Deutschland und auch international.
Ja, definitiv. Wir können da, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen. Versuchen uns wieder mal, würde ich sagen, an die 60 Minuten so grob zu halten, wo sich ja unser Format hier 2x20 netto so etwas eingependelt hat über die letzten Folgen. Ja, starten wir mal mit den dicken News, Sebastian. Du hast eine kleine Liste gemacht. wir hatten 3 Wochen Zeit, die Bundesliga-Vorbereitung läuft, aber es gab auch News aus, nicht nur aus dem deutschen Futsal, über die wir sprechen wollen, aber pick du dir mal das erste Thema raus.
Picken. Ja, also wir werden sicherlich nicht alle News irgendwie zusammenfassen können jetzt hier, weil das ist ja unser Warm-up. Allerdings muss man sagen, international, wenn wir mal globaler schauen und international schauen, dann muss man sagen, es gab da so einen kleinen Knaller in Frankreich mit dem ACCS Paris. Der französische Meister startet in der nächsten Saison in der 2. französischen Liga, spielt aber Champions League. Aber ich glaube, es herausgelesen zu haben aus den Beiträgen, wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, auch was die Vereine sagen, was dann über Dritte noch kam. Aber aufgrund von Diskrepanzen in der finanziellen Planung, das heißt zwischen geschätztem Budget und tatsächlichem Budget, da gab es Diskrepanzen. Und deswegen hat man die Pariser in die 2. Liga geschoben. Was ist da passiert? Das ist ein
Kracher. Das wäre ganz spannend. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn das Flaggschiff auf Ricardinho, das ist ja der Club von Ricardinho und anderen Stars noch, der dem französischen Futsal jetzt ohne konkrete Zahlen zu kennen, aber mal, ich würde mal realistisch annehmen, schon einen Push gegeben hat in internationalen Wahrnehmung, nun auf einmal dort in die 2. Liga relegiert wird. Stand ja auch in der Elite-Runde Futsal, also eigentlich für den französischen Futsal total wichtig als Aushängeschild. Das heißt, da muss schon wirklich ein sehr hartes Vergehen gegen Auflagen entdeckt worden sein. Und wer es entdeckt hat, ist die DNCG. Das ist die Direction Nationale de Contrôle de Gestion. Sozusagen die Management, die administrative Kontrolle im französischen Fußball. Und das gibt es bei uns, soweit ich weiß, nicht ganz so. Und zwar dort die DFL, das ist die Ligue de Football Professionnel. Die haben nochmal eine Untergesellschaft, die sich rein auf die Kontrolle der Finanzberichte spezialisiert. Und diese DNCG hat eben, was du eben schon gesagt hast, diese Vorsaison kalkulierten Budgets dann mit den tatsächlichen abgestimmt. Es gibt dann auch irgendwie Probleme wohl mit Corona-Hilfen. Was ich mir jetzt erschließen kann vielleicht, was passiert sein könnte, ist, dass der Club Corona-Hilfen bekommen hat, die man aber nur bekommt, wenn man eben nicht die Bilanz hat, die dort eingereicht wurde, dass es da Abweichungen gab. Also es muss ja, wenn man wirklich diesen König, diesen Halo-Club da relegiert, ja, da müssen schon wenig Optionen im Raum gestanden haben, wie man hier verfährt.
Ja, es ist wahrscheinlich ein großer Geldgeber, den man aber hier vielleicht nicht so transparent hatte. Erstmal muss man auch sagen, diese DNCG, wenn ich mir das so anschaue auch, wie das dort strukturiert ist, ich glaube, wenn wir die im deutschen Futsal für die Premierensaison gehabt hätten, jetzt für die Bundesliga, für die Auflagen, dann kämen 50% unserer Vereine nicht in die Bundesliga. Das muss ich auch mal vorab sagen. Ich glaube, so professionell in der Hinsicht strukturiert ist der deutsche Futsal, auch der DFB in Bezug auf den Futsal noch nicht.
Zum Glück auch, muss man sagen. Ja, also ist ja gut, dass es nicht diese selbe Anforderungsprofil auf die Futsalclubs angewendet wurde, wie es auf Drittligaclubs oder Erstligaclubs angewendet wird, muss man immer sagen.
Und ich habe das Gefühl, wie du hast ja schon passenderweise ausgesprochen, dass es da diese Diskrepanzen gibt, dass man halt eigentlich mehr oder weniger low budget Richtung Start geht und sagt, ja, ich brauche jetzt eure Hilfen, aber gleichzeitig dann dem Verband oder der DNCG das größte Budget des Futsals in Frankreich anbietet. Das ist nämlich dort auf der Seite von Paris auch so dargestellt, dass sie das größte Budget haben. Und diese Diskrepanzen führen zu, man kann so sagen, fehlender Seriosität vielleicht, die aber bei so einer DNCG wahrscheinlich von großer Bedeutung ist. Und dann ist das natürlich knallhart, wie dort vorgegangen wurde. Man muss aber auch noch sagen, dann zusätzlich, der Ausrüster Joma des Vereins ist auch abgesprungen auf Grundlage dieser Diskrepanzen. Das heißt, da scheint es also auch gewisse Vertrauensbrüche oder irgendwie auf jeden Fall Image-Schäden zu geben. Ich habe mir diesen Beitrag auf Futsal Focus, war das, glaube ich, durchgelesen. Mhm. Also erstmal muss ich auch sagen, es schien mir auch so, dass der französische Futsal vom französischen Fußballverband wohl ähnlich wie in England aktuell nicht mehr finanziell unterstützt wird. Wobei man auch sagen muss, auch der DFB unterstützt den Futsal relativ wenig in Sachen Bundesliga. Also da sind wir auch, da müssen die Vereine alles selbst stemmen. Und auch die französische Futsal-Community schien so ein bisschen zerstritten, habe ich aus dem Beitrag herausgelesen. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir für Futsal-Clubs in Deutschland haben als Vergleichswert, dann sehe ich vor allem den Stuttgarter Futsal-Club mit seinem Mäzen, der auch Verstrickungen in Richtung Paris hat. Wir werden ja heute auch noch zu Transfers aus Paris nach Stuttgart kommen. Mhm. Aber da hat man hier einen riesen Vorteil. Hier hat man den eingetragenen Verein mit der Gemeinnützigkeit und einen gewissen Schutz auch steuerrechtlich, dass man hier nicht alles offenbaren muss. Und ich glaube, unter diesen Bedingungen hat man, also oder so ein Mäzen, hat unter solchen Bedingungen wie in Frankreich hier nicht zu leiden. Allerdings muss man sagen, man hat, wie du schon gesagt hast, diese DNCG halt eben nicht in Deutschland. Und das ist tatsächlich ein Glücksfall für den deutschen Futsal. Sonst hätten wir hier sicherlich weniger Vereine, die das stemmen könnten.
Also eigentlich wirklich international wirklich keine guten News in den letzten Monaten, eben mit dem Rückzug da in England, plus jetzt diese Problematik mit Access Paris. Aber wir hoffen mal auf die FIFA-Weltmeisterschaft in Litauen im September, damit der internationale Futsal auch wieder in die positive Zeile rutscht.
Ja.
Wäre natürlich auch schön, wenn der Futsal mal zu Olympia rutschen müsste, aber das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal diskutiert, wenn ich mir das wieder anschaue. Welche Sportarten kommen zu Olympia? Das sind meistens Sportarten, die Outdoor gespielt werden können. Surfen, dafür brauche ich keine großartigen Infrastrukturmaßnahmen. Skateboard, Surfen, das sind kostengünstige Sportarten. Weniger Sportler, 10 Sportler, 20 Sportler, keine Sportstätten. Und dann jetzt soll Futsal kommen mit mindestens 10, 20 Teams, mindestens 20 Personen an Staff. Plus, die Hallen sind nicht ausreichend. Dort wird schon Volleyball, Basketball, Handball gespielt. Das heißt, da gibt es dann auch wieder Engpässe. Futsal ist zu teuer für Olympia. Daher aus meiner Sicht wird Futsal nicht ins Olympia-Programm in den nächsten Jahren aufgenommen. Ist einfach viel zu teuer.
Ja, Futsal ist geil und kostet Geld in einer gewissen Art und Weise. So ist das eben. Für diese super Bedingungen, die du sportlich hast mit diesem Sport, mit seinen Regeln etc., benötigst du halt Ressourcen. Und in Zeiten, wo Ressourcen knapp sind und wo Investition auch knapp ist, sei es Olympia, wie du schon aufzeigst, kann es sein, dass dann der Futsal nicht auf die Umwelt trifft, die er benötigt, um zu wachsen. So einfach gesagt. Ne? Ja. Ja, interessant, ne? Dass das auch dadurch abgeleitet wird bei Olympia. Vielleicht könnte man das ja auch Outdoor spielen, wie Hockey oder sowas. Ne?
Feldhockey. Das würdest du billiger machen, wenn man Futsal tatsächlich als Outdoor-Sport irgendwie zu Olympia bekommt, würde es die Chancen ja dramatisch erhöhen, dass dieser Sport dort gezeigt wird. Aber als Hallensport Für mich no chance. Das wird nicht passieren. Das ist oder zu teuer.
Winterfußball. Dann geht's in die Winterspiele halt.
Okay, schlag das mal vor.
Ja, aber guck mal, jetzt sehen wir natürlich da bestimmte Aspekte international, aber hier in Deutschland ist Aufbruchstimmung, Daniel. Bundesliga startet. Keine 3 Wochen, also 3 Wochen sind es noch ungefähr. Und dann startet die Bundesliga mit ihrem Eröffnungsspiel HSV bzw. Düsseldorf gegen HSV. Aber was haben wir denn da für Neuigkeiten? Wir haben eine ganze Menge Transfers jetzt. Also es wird investiert. Die Clubs investieren. Wir haben jetzt beispielsweise, ich kann mal ein bisschen aufführen, was so auffällig war. Ich möchte jetzt, sorry an die Vereine, wenn ich nicht jeden Verein einzeln aufführe und die Namen nenne. Aber auffällig war, dass Hohenstein, also Hot 05 Futsal, sich einen kompletten brasilianischen Block geholt hat. Mhm. Also komplette brasilianische Profis hinzugezogen hat.
Auf was ich ja schon seit Jahren warte, dass das passiert, da eben in Brasilien doch viele ehemalige oder Kinder, Enkel von ehemaligen europäischen Auswanderern wohnen und somit viele dort lebende Italiener, auch Deutsche, mit doppelter Staatsbürgerschaft leben und somit die EU-Regel ja nicht umgehen, ist falsch, aber sie sind im Rahmen der EU-Regel und führen nicht dazu, dass das Nicht-EU-Spielerkontingent überschritten wird.
Ja, also Hohenstein scheint sich das Ergebnis von der deutschen Meisterschaft, das Ausscheiden im Viertelfinale, wirklich zu Herzen zu nehmen und hier eine Analyse betrieben zu haben und haben eigentlich komplett eine neue Mannschaft sogar mit hinzugezogen, mit so einem Block. Also komplette Position neu besetzt, haben jetzt auch einen großen, breiten Kader, muss man sagen. Und wenn man aber spezifisch schaut, wo sich Vereine verstärken, da ist mir aufgefallen, wir haben vor allem jetzt in der Bundesliga eine bestimmte Position, wo wir wirklich deutliche Verbesserungen bei dem Verein sehen können. Das ist auf der Torhüter-Position. Da haben wir ja schon zuletzt, im letzten Podcast, glaube ich, sogar schon ausgesprochen, TSV Weilimdorf hat sich mit einem zusätzlich zu Philipp Pless noch einen weiteren Profi-Futsal-Keeper ausgestattet. Und jetzt kam in der letzten Woche der MCA Sennestadt, beziehungsweise ab sofort heißt der MCA Futsal Club Bielefeld, mit einem Profi-Torwart. Und jetzt zuletzt auch Stuttgarter Futsal Club haben sich auf der Torwartposition aus meiner Sicht auch verbessert. Ne?
Ja, und geile Transfers. Also beide.
Ja, geil, ne? Ja. Ne? Also in Bielefeld der Nicolas Pacheco, der kommt aus dem Futsal-Weltmeisterland Argentinien, hat dort unter anderem für den argentinischen Rekordmeister Pinocchio gespielt und ist dort auch 3-mal argentinischer Meister geworden. Also ich habe jetzt, das muss ich auch sagen, ich habe bisher nur Highlights gesehen von ihm auf YouTube und dann auch nur so einen 15-Sekunden-Clip, der überhaupt nicht vorteilhaft war aus meiner Sicht für technische Futsal-Qualität. Aber wenn man vielleicht im Training und Wettkampf da ein Urteil in Zukunft setzen kann. Ich habe jetzt gesehen, er hat einen super Abwurf, der kann super mit Ball. Und wenn ich mir diese YouTube-Videos anschaue, dann sehe ich auch gewisse Stärken hier, aber auch gewisse Schwächen im Stellungsspiel. Aber insgesamt ein erfahrener Futsal-Keeper, der in Argentinien in einer Futsal-Kultur Profi war, dort auch höchstes Niveau gespielt hat zu seiner Zeit. Auch Anfang 30, also auch jetzt noch nicht so alt für einen Futsal-Keeper. Und hier hat sich der MCH aus meiner Sicht gut verstärkt, weil man halt auf dieser Position vorher zu wenig Kontinuität und Konstanz in Sachen Leistung hatte. Jetzt kommen wir zum Stuttgarter Futsal-Club.
Also man dachte schon, das ist schon ein guter internationaler Transfer. Ja. Und dann kam der SFC mit der Bombe. Sie haben es ja selbst tituliert, zunächst als bester Keeper der Welt, haben es dann aber zurückgenommen und es umgewandelt in einer der besten Spieler vom Balkan oder so.
Ja, einer der besten Torhüter der Welt. Hieß ja dann am Ende. Aber das ist auch lustig. Also Miodrag Aksentjevic, der ist schon 38 Jahre alt, serbischer Nationalkeeper, unter anderem bei der WM 2012 WM und EM 2016 kam er zum Einsatz. Der kommt übrigens jetzt vom französischen Absteiger ACCS Paris. Hat davor aber auch beim russischen Topclub Taimun hießen sie, glaube ich, gespielt. Und zuletzt haben Christian und ich ihn beim Champions League-Duell zwischen Barcelona und Paris analysiert. Hierzu kann man sich gerne unser Analysevideo anschauen. Die Präsentation, wie du schon sagst, kam zunächst als bester Torwart der Welt. Dann hat man mittlerweile den Beitrag abgeändert zu einem der besten Torhüter der Welt. Ja, komm, Daniel. Also,
nee, einer der besten Torhüter vom Balkan.
Nein, steht da mittlerweile Balkan, haben sie auch nochmal abgeändert.
Guck mal hier parallel. Nee.
Aber unabhängig davon, wenn wir jetzt solche Bezeichnungen nehmen, ne, bester Torwart der Welt, einer der besten, dann hängt das ja natürlich auch davon ab, wie viele Torhüter du in diese Kategorie reinlässt. Also wenn wir jetzt 5000 Futsal-Keeper da reinlassen, Daniel, dann gehörst du auch zu den Besten der Welt. Ja. So ist das eben.
Danke,
Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Der ist sicherlich ein international sehr erfahrener Keeper mit Top-Niveau und in der Bundesliga sicherlich auch einer der drei Top-Keeper. Und aus meiner Sicht hat er gewisse Schwächen im Stellungsspiel und auch größere Schwächen vielleicht sogar am Fuß, ja. Aber für mich auf jeden Fall mit der Top-Keeper der Bundesliga könnte er sein, kommt auf das Alter an. Wir werden wahrscheinlich jetzt mit 32 hat man wahrscheinlich einen besseren Aksentjevic gesehen als mit 38, aber beim Torwart müssen wir auch sagen, da geht so viel nicht so schnell weg, wenn du fit bist und im Sport bist, ne? Das müssen wir auch sagen. Also da haben sie sich einen Top-Keeper geholt bei Sennestadt mit Nicolas Pacheco. Aus meiner Sicht, der hat das Potenzial, Top-5-Torhüter zu erreichen, aber hier mit den Aksentjevic, mit der Erfahrung und ja, da ist so ein Top-3-Keeper mindestens, glaube ich.
Ja, haben sie jetzt auch gerade, sehe ich hier gerade auch gestern noch, Sridan Ivankovic geholt. Mhm. Nationalspieler aus Bosnien.
Ja.
Also der SFC stockt auf, genauso wie Weil Imdorf. Ja, auch unzählige Transfers. Durim Elesi, Memo Söser, Bosinovic wieder rüber, ehemaliger Spieler, wieder zurück. Immer noch für mich einer der besten Pivot-Spieler in Deutschland. Da haben wir nicht so viele. Da bin ich auch gespannt. Also da gibt es schon drei richtig starke Blöcke. Das wird schon spannend, was jetzt auch mit anderen Spielern dort passiert, die da jahrelang gespielt haben und die jetzt vielleicht abfallen oder rausfallen bei den ganzen Neuzugängen.
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Ja, also du hast es mal also in einem Podcast von uns, du hast dieses berühmte Wort in der Ökonomie des Rattenrennens reingebracht. Mhm. Und das sieht man so ein bisschen. Es gibt so drei Vereine, die jetzt also richtig investieren. Da muss man sagen, die hauen richtig Geld raus. Aber es kann nur einer Meister werden. Das heißt, zwei davon werden wahrscheinlich ihr Saisonziel Meisterschaften nicht erreichen. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit, an Sicherheit grenzend. Nein, mit Sicherheit nicht erreichen. Und wir haben Top 3 Clubs, muss man sagen, in der Investitionsphase jetzt gerade. Und wir werden sehen, wie sich das dann im Laufe der Saison auch noch erweitert. Ich gehe davon aus, dass andere Vereine sicherlich auch zur Halbserie nochmal aufrüsten werden. Das ist auch möglich. Oder auch runterstocken werden. Es kann auch sein, dass wir dann dort auch Vereine, auch hier vielleicht schon Dinge sehen, die am Ende des Tages auch
zum Es sind ja auch die zwei Stufen. Ja. Entweder man bleibt beim selben Kader, nehmen wir Penzberg, die sogar einen Fußballtrainer angestellt haben und eigentlich mit den Fußballern das wirklich durchziehen wollen. Bin ich mal gespannt, wie das Modell funktioniert. Vielleicht kann man das kritisieren, dass die Penzberger gar nicht so richtig Futsal spielen wollen. Aber wenn am Ende die Penzberger nicht absteigen, haben sie alles richtig gemacht. Also man kann gar nicht sagen, ob das Modell jetzt wirklich falsch ist, jetzt einen Fußballtrainer zu holen. Aber da ist also der Kader relativ konstant. Dann gibt es die Zugänge eher lokal. HSV Panthers, Fortuna Düsseldorf, Sennestadt ja auch einige Spieler lokal eigentlich, die sich dann dort auch zusammenfinden in den Clubs. Fortuna Düsseldorf jetzt auch mit
Kölnern.
Mit den Kölnern zusammen, mit Schnitzerling, mit Sepp. Dann mit der Wuppertaler, Grigic kam jetzt dazu, Davor, auch ein super, super Ala-Spieler. Also das sind so die lokalen Modelle. Mainz, glaube ich, auch relativ konstant, wenn lokal. Und dann hast du Hohenstein, SFC, Weil Imdorf mit diesen starken Transfers aus dem Ausland. Das wird eine spannende Konstellation und ich wüsste jetzt auch nicht, welches Modell am Ende funktioniert.
Ja, am Ende zählt Effizienz, ganz einfach. Ne? Ja. Was steckst du rein, was kommt raus? Wenn du sagst, Penzberg kann mit diesem Modell nicht absteigen, dann sind sie mega effizient. Und ich habe das so gelernt, mit einer Metapher. Das Rudel Löwen muss nicht so schnell sein wie die schnellste Antilope. Der schnellste Löwe muss nur so schnell sein wie die langsamste Antilope. Dann hast du was zu fressen. Ganz einfach. Mhm. Also, und bei diesen drei Clubs sieht man einfach das, was ich als Rattenrennen verstehe. Die hauen raus, die wollen sich übertreffen, ne? Und es wird spannend. Ich glaube aber auch, und das auch noch, ich glaube gar nicht, dass diese drei Clubs so weit weg sind von vielleicht Team Nummer 4, 5 oder 6 in der Liga. Das heißt, hier können Beine gestellt werden. Aber es gibt so für mich 4 Stufen, Leistungsstufen in der Liga, die du kannst keine Leistungsstufe durchtrennen. Also wenn du auf Stufe 3 bist, wirst du wahrscheinlich nicht die Stufe 1 besiegen. Aber Stufe 2 kann Stufe 1 besiegen und Stufe 3 kann Stufe 2 besiegen. Und 4 kann vielleicht sogar 3 ärgern. So, da sehe ich so Vereine aktuell drin. Aber man muss ganz klar sagen, Stuttgart, Weil Imdorf und Hohenstein haben da sicherlich gerade die Stufe 1. Die sind Top-Favoriten auf den Titel. Aus meiner Sicht, wenn man den aktuellen Kader und die Bewegung so
ja.
betrachtet.
Wenig bekannt ist über Wacker Eagles. Ali, ja. Was Ali Yazar dort plant, da gibt es keine News, auch von 1894. Ja, und weniger News.
Und der Hamburger Futsalverband macht einen Bundesliga-Startbericht-Artikel und vergisst einfach die Wacker Eagles. Ey, also oder
genau, es wurde nur gesagt, der erste Spieltag der Futsal-Bundesliga mit dem HSV Panthers.
Genau, nein, es gab sogar eine Stelle in dem Bericht, da steht sogar konkret drin. Ich kann es dir kurz, ich mache das jetzt auf, also das muss man auch mal erwähnen. Also da muss ich sagen, also da hat der Hamburger Fußballverband, wenn er so einen Artikel macht, da steht drin, der erste Spieltag der neu gegründeten Futsal-Bundesliga rückt näher. Dabei ist mit den HSV Panthers eine Mannschaft vom Hamburger Fußballverband dabei. Hallo? Was ist mit Wacker? Also mal ganz ehrlich, das finde ich, das hört sich so ein bisschen nach Bändelei an zwischen den HSV Panthers und dem Hamburger Fußballverband, aber das kennen wir ja auch. Joachim Dibner und der HSV, die Panthers sind ja auch schon eng. Aber da muss ich echt sagen, das ist für mich ein Fauxpas des Verbandes, dass man da seinen zweiten Vertreter für die Bundesliga vergisst oder gar nicht erwähnt. Da würde ich mich als Hamburger Vertreter wie Ali Yazar verarscht. Mhm. Ehrlich. Also das darf nicht sein. Das ist unprofessionell.
Ja, also das ist schade, wenn man das auf jeden Fall vergisst und sich da nicht so richtig, ja, das auf dem Schirm hat. Das kann natürlich auch mal die Informationsweiterleitung an die entsprechenden publizierenden Stellen sein, wo es dann scheitert. Aber einen Fadenbeigeschmack hat das schon, wenn man als kleiner Verband tatsächlich mit zwei Vertretern, muss man sagen, der Hamburger Verband als an der kleinsten Fußballverbände stellt zwei Bundesliga-Vertreter, das... Ja,
spielen sogar in derselben Halle. Die spielen sogar in derselben Halle. Die spielen beide da in der ich glaube, CU-Arena heißt sie, glaube ich. Oder ein HSV-Panther-Funktionär hat den Bericht geschrieben oder sowas. Keine Ahnung. Also das ist, wer weiß. Also das finde ich echt unglücklich. Und da sollte sich der Hamburger Fußballverband echt mal überlegen, wen er da unterstützt. Das ist nicht neutral, ganz einfach.
Lass mal vielleicht noch über eine andere Sache diskutieren als News. Das Logo! Das neue Logo der Futsal-Bundesliga.
Man sieht es ja schon, genau.
Wer es noch nicht gesehen hat, ihr seht das jetzt bei einigen Clubs, die das Logo schon verwenden auf den Social-Media-Kanälen. Man sieht also, es ist angelehnt an das Logo der dritten Fußballliga mit den DFB-Farben und in diesem Kreisdesign. Und das zentrale Element, was jetzt die Futsal-Bundesliga jetzt so ein bisschen differenzieren soll von den anderen Produkten des DFBs, ist ein Spieler, eine Silhouette eines Spielers, der einen JJ-Trick, gibt es eigentlich einen offiziellen anderen deutschen Namen? Okocha-Trick? Außer
Okocha-Trick.
Kopf über Ball mit Hacke-Trick, wie man den Trick vielleicht beschreiben kann, sieht. Und da gibt es ja zwei Dinge, die sich die Frage stellen an dich. Erstens, an wen erinnert dich die Silhouette? Und zweitens, wie findest du die Silhouette für das Logo?
Also da muss man jetzt erstmal Credits geben an Christian Wölfelschneider, mit dem wir da auch mal drüber gesprochen haben. Der hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass das eine Nachzeichnung ist, eine Abbildung aus der Vorbereitung des ersten, ich glaube, Spiels der Futsal-Nationalmannschaft gegen England. Da war so eine Abbildung mit Nils Klems, der diesen Okocha macht. Und wenn man sich das im Verhältnis zu diesem Logo anschaut, dann sieht man eigentlich, okay, wahrscheinlich hat da irgendeiner vom DFB gesagt, hier, nimm dir das Bild, sowas brauchen wir. Und jetzt haben wir da Nils Klems als Bundesliga-Logo, der einen Okocha-Trick macht. Jetzt stelle ich die Frage zurück, wie findest du denn das, dass man wieder da so eine Trickserei auf dem Logo baut? Was hätte das, also erzähl mal, frei raus.
Ja, das ist vielleicht, was erwartet man sich von Futsal und was verbindet man damit? Wahrscheinlich Spieler oder Interessenten, die sich mit dem Futsalsport noch nicht sehr identifizieren, kennen eben dieses Image des Tricksports. Für die scheint es also immanent zu sein mit den Erwartungen. Ja, ist dieser Tricksport, da wird dieser Trick gezeigt. So, und jetzt ist es so die eine Sache in dieser Außenwirkung. In der Innenwirkung für jemanden, der aus dem Futsal kommt, finde ich es wieder schade, sich wieder zu reduzieren erstmal auf Tricksport. Und dann, wenn Tricks, dann ist zwar schwer grafisch darzustellen, es gibt ja auch viele Tricks. Schuss finden, Täusch finden, Pass finden, Lauf finden. Das sind ja viele Tricks. Aber den Okocha habe ich im Futsal auf hohem Level super selten gesehen. Natürlich macht ihn Ricardinho bei seinem Zaubertor 2000, 12 2014 bei der EM. Okay.
No. Gegen Serbien und gegen Aksentjevic übrigens.
Ach, der stand damals im Tor.
Damals im Tor. Der weiß, wie der Trick erfolgreich gemacht wird.
Der sucht den immer noch. Also das ist ein Trick, der wirklich sandselten gespielt wird und auch nur sehr selten wirklich zu einer Spielvorteil führt.
Ja.
Ja, was hätte man anders machen können? Ist ja immer meckern, ist die eine Sache kritisieren. Was gibt's für Optionen? Da fällt einem ein Spielfeld, hätte man zeigen können. Den Ball nicht. Ja, den Ball, klar, den differenziere ich jetzt nicht den Fußball von dem Futsalball. Pickeschuss ist ja irgendwie auch was man illustrieren könnte.
Ja.
Ein Torwart, Spagatabwehr.
Ja, zum Beispiel. Das wäre schon sehr, sehr speziell.
Lacrosse. Also,
was ich interessant finde, Daniel, Kritik ist hier total notwendig, weil das ist eine fachliche Kritik, weil wir da eher inhaltlich den Futsal eigentlich gar nicht in seiner Natur sehen. Wie du schon sagst, also bis auf bei Ricardinho oder in Deutschland mal bei Memos Söser, aber auch nicht in den Topspielen, irgendwie bei der deutschen Meisterschaft, habe ich den sehr selten erfolgreich gesehen und deswegen wird er auch nicht angewandt, weil du dafür meistens Raum brauchst oder du bist ein Ricardinho, der einfach das Ganze auf einen Bierdeckel machen kann. Aber ansonsten siehst du den never. Auch Nils Klems wird den wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft nicht ansatzweise jemals im Gedanken durchgespielt haben. Ja, das ist ein Trainingsbild auch übrigens. Das war ein Trainingsbild, wo der einfach mal einen Trick zeigen sollte. Und das muss ich dir vorstellen, dieses Logo entsteht aus dieser Kultur. Training beim DFB, mal eben locker so beim Aufwärmen oder sowas, da sagt ein Fotograf, mach mal hier einen schönen Trick. Und dann macht Nils Klems, weil er halt auch ursprünglich aus dem Fußball kommt, macht so einen Okocha. Und das geht dann durch bis heute ins Jahr 2021 und kommt aufs Bundesliga-Logo. Ist aus meiner Sicht, in der Hinsicht halt Fußballnatur weniger. Aber erstmal musst du sagen, gut, dass wir ein Logo haben. Ganz wichtig, Branding, Marketing spezifisch, sehr wichtig. Zweitens, wie machen das andere? Wenn man sich die Futsalnation anschaut, die werden sowas selten machen. Die haben dann, wie du schon sagst, ein Spielfeld, Tor, alles, was so Merkmale sind, die unveränderbar und unveränderlich den Futsal präsentieren. Und das ist halt in der Hinsicht vielleicht auch das UEFA-Logo. Da ist dann halt so ein Spielfeld kreativ gestaltet aus dem Futsal. Ne, das UEFA-Champions-League-Logo beispielsweise, kann man sich anschauen. Das ist so ein, das gibt Futsal wieder. Und dieses Futsal-Logo vom DFB ist also in erster Linie vielleicht in Anlehnung an das Drittliga-Logo. Das heißt, man hat sich da jetzt auch, muss natürlich auch schauen, dass man den DFB brandet. Ganz wichtig, das muss Wiedererkennungswert haben. Das muss Ähnlichkeiten haben. Wie soll man sagen? Am Ende des Tages ist es ein Futsal-Logo erstmal für uns, weil da unten steht Futsal drunter. Und wenn das die erste Affinität ist und die Zuschauer aber jetzt in die Halle gehen und denken, sie kriegen da Okochas, dann werden sie enttäuscht. Ganz einfach.
Genau. Ja? Also ich habe jetzt auch mal parallel nochmal die anderen Logos so ein bisschen durchgesäppt. Auch die LNFS setzt ja eher auf so ein Schriftlogo. Mhm. Auch Portugal, da ist ja dann auch nur die Tassa de Portugal. Und ist so ein Ball einfach abgebildet. Also man hat da jetzt schon, glaube ich, was Prägnantes, was man auf jeden Fall erkennt, Wiedererkennungswert hat. Alles gut. Man hätte da immer ein paar mehr zur Auswahl geben können. Warum nicht auch wieder, was wir schon immer mal wieder als Kreativ-Ansatzpunkt hier einwerfen. Rede doch mit der Community, bindet Kanäle ein, macht eine Umfrage. Das hilft dir erstmal, sich damit auseinanderzusetzen. Das hilft, dass sich Leute damit beschäftigen. Oh, da gibt es ein Logo, man kann abstimmen. Ja, dann stimmen vielleicht auch mal andere damit ab. Wäre doch einfach mal spannend gewesen.
Was ist eigentlich mit der DFB-Umfrage aus dem Frühjahr?
Ach ja, die DFB-Umfrage. Ja, wo sind eigentlich die Ergebnisse? Ja, hier nochmal zurückspielen.
Da wurde auf jeden Fall nicht gefragt, wie stellst du dir ein Logo für die Bundesliga vor? Nein, aber okay, ey, lass uns positiv lass uns Props geben für den DFB. Sie haben ein Logo entwickelt. Ob das fachlich immer passend ist, muss man nicht diskutieren. Wir brauchen hier keinen Grabenkampf aufmachen. Alles gut, wir haben ein Logo. Das kann sich auch in den Jahren verändern, wenn mehr fachliche Expertise hinzugezogen wird. So haben wir jetzt Nils Klems auf dem Logo. Ist auch ein wichtiger Akteur gewesen des deutschen Futsals bisher, hier und da. Von daher alles in Ordnung. Damit können die Jungs, die Vereine jetzt branden, können Marketing betreiben und es wird ziehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist so wichtig, dass du einfach dieses Logo hast.
Ja. Also
von daher danke DFB, endlich ist es da. Und alles andere Kritik, komm, lassen wir in eine Tasche.
Absolut.
Kritisieren kann man, wenn man es fachlich auseinandernimmt, immer. immer und sogar sehr.
Genau, mehr Partizipation wäre nice gewesen. Richtig. Und jetzt haben wir eins und ist erledigt. Ist es jedenfalls auf jeden Fall abgrenzend und wiedererkennbar. Ja, also genau. Besser als das DFB-Logo und einfach nur darunter Futsal, das war ja auch mal eine Zeit lang im Umlauf. Ja. Ist es schon ein bisschen besser
auf jeden
zur Vermarktung.
Ja, auf jeden Fall.
Das ja. ist super. Komm, dann lass mal die News abschließen. Heute haben wir schon 30 Minuten News. Gut, wir hatten noch drei Wochen nichts. Von daher,
heute geht's 5 Minuten länger.
Lass mal in die 2x20 netto starten. Willst du?
Oh, mach du mal. Du hast, glaube ich, ein passendes Thema, weil Bundesliga und so weiter waren wir jetzt da kann man dran anknüpfen, glaube ich, oder?
Ja, okay. Das Thema passt auf jeden Fall da rein. Suche ich mal hier. Es ist wirklich ein ganz guter Überläufer, mein Thema. Und es geht um die Medienrechte zur Futsal-Bundesliga. Es gibt da neue Informationen, die aus meiner Sicht sehr, sehr diskussionswürdig sind. Wir kennen alle noch den Status. Es gibt auch den Podcast. Vielleicht werde ich es nochmal anhören, über die Kartellrechte, den wir hatten mit Professor Haukapp. Und vor einigen Wochen, ich muss mal die Folge raussuchen, die wir mal vorher machen können. Und in diesem Podcast haben wir nochmal besprochen, ob die Verhinderung von Live-Spielen oder nicht gezeigten Live-Spielen, Podcast Nummer 83, Bundesliga-Zentralvermarktung. Und der alte Status war, es werden wahrscheinlich 2 Spiele live gezeigt mit Kommentator. Und Einlauf.
Oh, Spieltag, das war der alte Spieltag.
Genau. Und dann der Rest der Spiele wird nur als Highlights gezeigt. Und da war schon unser Kritikpunkt, auch der Kritik von Professor Haukapp, dass es schwierig ist, wenn die Vereine, sobald man nicht live gezeigt wird, nicht das Recht wieder zurückgeht, dass man selbst live streamen kann, weil das wieder die Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung des DFBs ist, da der DFB ja der einzigste Veranstalter der Futsal-Bundesliga ist. Wer also an der Champions League teilnehmen möchte, muss in der Futsal-Bundesliga spielen. Damit ist es ein Zwang, dort zu spielen. Und damit ist der DFB marktbeherrschend. Und damit ist es kartellrechtlich sehr problematisch zu sagen, wir wollen von euch die Livestreaming-Rechte, aber wir liefern nicht. Wir geben euch gar keinen Livestream. Wir nehmen nur das Recht des Livestreams, aber geben euch keinen Livestream. Ihr dürft auch nicht selber Livestreamen. Und das war damals schon kritisch. Jetzt wurde das sogar noch verschärft. Es ist jetzt nicht mehr die Rede von 2 Spielen pro Spieltag, sondern nur von 5 bis 8 Spiele live über die komplette Saison. Daraus schließt man schon mal rein rechnerisch, dass nicht jeder Club ein Heimspiel haben kann zum Stream. Ja, weil auch nicht jeder in die Endrunde kommt. Es sind, glaube ich, 5 Spiele in der Vorrunde, also Hin- und Rückspiel. Da sollen dann 5 Spiele oder so gestreamt werden. Das ist auch alles sehr, sehr, sehr weich formuliert, sehr unpräzise formuliert. Und da stellt sich für mich jetzt erstmal kritisch, warum gibt man da nicht mehr? Und warum geht man jetzt nicht endlich den Schritt zu sagen, okay, wir können es nicht weiter finanzieren. Es ist auch teuer, eine Live-Übertragung. Aber wenn für die Highlight-Videos, die jeder Club immer bekommt, sowieso eine Kamera vor Ort ist, warum streamen wir das nicht? Und wenn wir es nicht streamen können, warum geben wir es nicht an die Clubs zurück, damit jeder Club selber über Facebook oder YouTube, wie er das gerne möchte, dann streamen kann? Ich finde das eine Entwicklung, die sehr schade ist, da es den Vereinen Raum nimmt für die eigene Entwicklung, aber auch dem Futsal natürlich auch Präsenz in den Medien nimmt, wenn es nur ein Spiel, vielleicht weniger als ein Live-Spiel pro Spieltag gibt. Natürlich, Highlights sehen gehen gut viral. Wäre super, wenn die dann auch mal in der Sportschau laufen, wenn der DFB mal seine Connections hier benutzen kann. Und dann besondere Highlights sehen, eine Kutsche zum Beispiel, dann in der Sportschau mal platziert. Alles gut, ich verstehe weiterhin nicht, warum gibt man die Rechte nicht zurück. Dieses Steuerargument, sorry, das darf nicht sein, da muss man eine Lösung finden.
Ja, genau. Also du hast es schon recht, also du hast
das diese war meine Gedanken, jetzt du.
Du hast die Grenzwertigkeit des ganzen Szenarios aufgeführt eigentlich. auch da wirklich der Hinweis wichtig zu dem Podcast mit dem Haukamp und gleichzeitig, wir haben das ja auch, das ist juristisch auch sehr stark interessant. Wir haben das auch schon mal für die Praxis diskutiert, was das für Auswirkungen hatte. Das haben wir auch in einer unserer 2x20 Nettos gemacht. Ganz konkret, du hast jetzt so ein paar Zahlen genannt, es werden 3 bis 5 Spiele auf 18 Spieltage der regulären Saison live platziert, also gestreamt. Das heißt, wir haben 18 Spieltage, Hin- und Rückrunde von 10 Mannschaften, das ist die reguläre Saison und danach folgen mit den Top 8 die Playoffs und da werden wieder erneut 3 Spiele oder sowas platziert. Natürlich wahrscheinlich das Finale dabei. Das heißt, wirklich, du hast im Durchschnitt, wenn es minimal wird, dann hast du 3 Spiele auf 18 Spieltage live. Alter, das ist ein Sechstel der Spieltagkultur. Natürlich hast du jedes Spiel Highlights-mäßig platziert, zumindest ist das der aktuelle Stand. Also ich finde aber da, das Streaming-Recht bezüglich der Live-Spiele ist massiv kartellproblematisch, aus meiner Sicht. Auch mit all dem Wissen, was ich damit einbringe, ich habe ja auch mal gewisse Sachen studiert und juristisch auch, da bin ich auch so affin für, dass ich mich mit einem Fachjuristen damit auseinandersetze. Und auch hier sieht es problematisch aus und die Vereine machen nichts. Die sagen nichts dazu. Die sind anscheinend noch glücklich damit, wenn sie 3 bis 5 Spiele haben und ihre Live-Spiele. Kann ich sogar verstehen. Ich bin da nämlich auch im Austausch mit dem MCH aktuell, dass man auch diese die Highlights mit dem Logo DFB wunderbar vermarkten kann, auch Sponsoren damit kriegen kann. Aber was wäre, wenn du es selbst noch, wenn du es nicht gestreamt bekommst? Und da wäre jetzt meine Frage an dich auch weiter, um diese Diskussion weiterzuführen, weil ich finde das mega spannend. Was heißt das eigentlich Streaming-Recht? Ökonomisch, juristisch, da bist du ja auch noch mal ein bisschen pfiffig. Aber was heißt das, wenn der DFB jetzt sagt, ich habe die Streaming-Rechte, aber ich streame nur 3 bis 5 Spiele? Das heißt, als Verein gestehe ich dem DFB das Streaming für Live-Spiel zu, wenn er es aber nicht in Anspruch nimmt. Das heißt, ich werde nicht live gestreamt. Wo ist das Streaming-Recht dann? Dann behalte ich das doch eigentlich als Verein. Und dann habe ich die Möglichkeit, und da würde ich erstmal juristisch jemanden sehen, der das ohne bestimmte Werte, die du da gleich bestimmt noch aufführen kannst, irgendwie durchkriegt, der DFB, ob der es durchkriegt, dass ich das nicht darf als Verein. Daniel, was hältst du davon? Was hältst du davon?
Ja, also ich, dieses, trotzdem, also Livestream trotz offiziellen Verbots, ich sehe da gar nicht mal so viele Probleme. Also, wenn jetzt der DFB, er nimmt sich ja das Recht raus, die Streaming-Rechte zu nehmen und eigentlich erwartet man, dass er dann auch Livestreaming gibt, weil warum soll er sonst die Rechte nehmen? Es gibt zusätzlich keinen Marktwert, es gibt ja keine Einnahmen über die Streaming-Rechte, das heißt, es gibt gar keinen Marktwert für diese Streaming-Rechte, anscheinend will ja niemand diese Streaming-Rechte haben oder aufkaufen, das heißt, es gibt keinen Marktwert. Und wenn wir dann über Schadensersatz sprechen, weil doch jemand streamt, muss es ja einen Marktwert geben. Der Richtwert, die Strafe muss am Marktwert orientiert werden. Wenn es keinen Marktwert gibt, gibt es auch keinen Strafwert. Es gibt auch keine, soweit wie ich weiß, keine wirklichen Strafen, wenn man sich jetzt dem widersetzt und trotzdem live streamt. Also ich würde sagen, wenn ein Verein den DFB informiert, okay, wir sind nicht vorgesehen, an unserem Heimspieltag ein Livestreaming zu bekommen. Hiermit informieren wir, dass wir trotzdem streamen werden. Und dann würde ich auch mal erstmal sehen wollen, was dann passiert. Und weil erstens, es gibt keinen Marktwert. Zweitens, es gibt keine klaren Strafen. Und drittens, der DFB müsste dann ja rechtlich vorgehen und müsste dann erklären, warum er diese Marktbeherrschungsstellung so ausnutzt und würde damit offenlegen, dass es hier ein kartellrechtliches Problem gibt. Also, ich glaube nicht, dass sich dort jemand in das Netz setzen wird, um das hier zu rechtlich irgendwie anzufechten. Das wäre auf jeden Fall spannend, was passiert. Was für mich jetzt eher nochmal der Hinweis jetzt auch ist, das hast du schon angesprochen, dass diese Medienrechte sind das beste Beispiel. Auch das war auch der Grund, warum in der Bundesliga ein Verband der Vereine gegründet wurde. Das waren die Zentralvermarktungsrechte.
In der Fußball-Bundesliga.
Genau. Weil es gebündelt argumentiert werden muss. Zum Beispiel ein Protest auch gegen diese Regelung wäre ja am größten wirken, wenn alle Clubs einfach sagen, die nicht streamen, die nicht gestreamt werden als live, ja, wir machen das alle so. Ja, dann hat es die größte Wirkung. Und da ist für mich schon die Bedeutung eines offiziellen Verbandes aller Futsal-Clubs in der ersten Bundesliga oder in der Bundesliga elementar wichtig. Den gibt es noch nicht, formalrechtlich.
Also für alle, die das jetzt, du hast das jetzt sehr schon zwei Schritte weiter gedacht.
Ja, ja.
Ein sogenannter Interessenverband, eine DFL für den Futsal, wenn man so möchte.
Richtig.
In juristischer Form, mit juristischer Person, zum Beispiel als eingetragener Verein, dafür brauchst du 7 Vereine, dann hast du einen Verband. Mhm. Damit kannst du, musst du keine Einzelfälle vertreten, sondern du kannst als einer, ein Vertreter der Bundesliga-Vereine ein Gewicht für sowas darstellen. Da muss der DFB erstmal sich mit auseinandersetzen dann. So, und das finde ich.
Das Gute ist sogar, wenn es nur rein um diese Medienrechte geht, also in der Außenwirkung der Vereine, dann reicht eine lose Interessengemeinschaft, wo sich alle absprechen. Und wenn sich alle abgesprochen haben und sagen, wir sind dagegen, wir wollen das, wir akzeptieren das so nicht, lieber DFB, wir wollen eine andere Regelung, wir wollen zum Beispiel eine paritätische Aufstellung von zwei Livestreams pro Spieltag und die werden paritätisch aufgeteilt auf alle Clubs, sodass jeder die gleiche Anzahl von Livestreams bekommt. Das reicht uns, wir wollen gar nicht alle gestreamt haben. Dann könnte man das gebündelt in der Außenwirkung auch ohne eine Verbandsgründung machen. Problem ist nur, ohne eine offizielle Verbandsgründung, also eine Losinteressengemeinschaft, gibt es kein Commitment, kein rechtliches Commitment in der Innenwirkung zwischen den Vereinen, weil sich niemand an die Absprachen halten muss. Das ist, sagt der Ökonom, nennt das Cheap Talk. Cheap Talk von günstig, ja, von billig. Denn man kann einfach Zusagen treffen, ohne sich daran halten zu müssen, weil es ja keine Strafen gibt. Es gibt ja kein Regelwerk, was eine lose Zusage da mitbefeuert. Also wenn alle sagen, ja, wir protestieren, wir spielen einfach nicht an diesem Spieltag. Wir demonstrieren, wir protestieren. Ja, wir werden nicht spielen oder wir fügen eine 5 Minuten Protestzeit ein im Livestream. Und der eine Verein sagt dann, ja, okay, ich sag zunächst, ich mache auch mit, mach dann aber doch nicht mit. Genau. Das ist das Problem ohne einen Verband. Also ein offizieller Verband der Vereine ist wichtig, um in der Außenwirkung kompakt aufzutreten, aber auch in der Innenwirkung Verpflichtungen zu entfalten. Ansonsten muss sich niemand an die Aussagen eben halten, ne?
Richtig, das ist ganz wichtig. Das ist ja, geht ja schon, also ich könnte jetzt psychologisch sagen, geht in Nietzsches Ebene. Du musst dich an Versprechen halten. Und das wird hier vertraglich, juristisch als eine Person zusammengeschlossen. Du giltst als ein Vertreter. Und du sagst es ja schon passenderweise, es gibt ja schon eine lose Form einer Art DFL, was auch immer. Also mehr oder weniger haben sich vereinzelt die Vereine in einer Gruppe zusammengetan und anscheinend wieder diskutiert. Ich kann nur sagen, ich habe Informationen, dass ein paar Vereine das eben nicht ernst nehmen, weil es nur der sogenannte Cheap Talk ist, den du sagst. Bevor es da keine juristische Gründung gibt eines Verbandes, werden einige Vereine da wahrscheinlich kein großes Interesse hegen, weil man eben sich auf kein Versprechen sicher sein kann. Und das ist ein großes Problem. Und dann haben wir auf einmal wieder so ein Einzelkämpfertum der Vereine, die sich sogar eher in ihrer gegenseitigen Entwicklung oder in der Entwicklung des gesamten Bundesliga-Sports, dann Futsal, behindern, anstatt geschlossen den DFB auch als Gewicht, als wir müssen auch mal klarstellen, der DFB ist natürlich Kooperationspartner, aber bei Interessenunterschiede, wie wir sie jetzt haben, ein Konfliktpartner. Und da sollte man sich nicht blenden lassen dadurch, und das sage ich jetzt ganz offiziell auch mal, dass der DFB sagt, wir machen eine Liga-AG, wo alle so eine Arbeitsgemeinschaft Bundesliga, das ist eine lose Form wiederum, die sogar noch im Rahmen des DFB stattfindet. Das ist eine reine Kontrollinstanz. Ganz einfach. Da will der DFB Konflikte präventieren und eben nicht dazu, dass das dazu führt, dass es zu seinem Nachteil beziehungsweise gegen sein Interesse fungiert. Und das muss man einfach mal klar, da muss man sich klar werden, warum so eine Gründung eines Verbandes, als sei es ein e.V., so was von notwendig ist, damit der DFB auf einmal sich Gedanken darüber macht, den Vereinen was abzugeben von dem ganzen Zeug, der da vielleicht bei rumkommt, und sei es Rechte. Und das finde ich in der Hinsicht, und das muss ich nochmal zum Ausdruck bringen, das muss sich jetzt jeder Bundesliga-Club mal vor Augen führen. Allerdings sehen wir in der aktuellen Struktur natürlich auch Profiteure unter dem Verein. Die Vereine, die Top-Mannschaften werden, die werden ja dann ihre, ja, auch je nachdem, wenn du jetzt sagst, vom paritätischen Modell, dass alle gleichmäßig ihre Spiele bekommen, dann würden sich, kannst du das ins Verhältnis setzen, und so Top-Mannschaften haben ja dann schon ihre 3, 4 Spiele vielleicht. Und mehr würden sie im paritätischen Modell vielleicht auch nicht kriegen. Und dann denkst du dir natürlich als Top-Mannschaft, nehmen wir jetzt mal die drei Top-Teams, Weilimdorf, Stuttgart und Hohenstein. Also wir werden am Ende oben in der Tabelle stehen oder wir werden während der Saison auch da oben spielen. Das heißt, wir werden prädestiniert sein, um live zu streamen, also gestreamt zu werden. Ja, und dann würden diese natürlich sagen, ich bin mit den aktuellen Bedingungen des DFBs gar nicht mal so unzufrieden. Und das sollte man auch im Auge haben. Ich finde, da fehlt es an Reflexion von Machtstrukturen. Aus meiner
Sicht. Es ist ja auch schön, wenn du einen offiziellen Verband hast mit einer klaren Satzung, mit klaren Abstimmungsregelungen, dann kannst du auch gegenüber dem DFB oder auch anderen Vertragspartnern, geht ja nicht nur gegenüber dem DFB, es können ja auch hier Bundesliga-Spielball, Spielball der Bundesligisten, Sponsoren, es gibt ja Möglichkeiten, wo man gebündelt doch was, auch was organisieren kann. Da auch klar sagen, so hier diese Meinung, die wir jetzt hier vertreten, das benötigt natürlich einen Vertreter auch, aus einem der Clubs, der dann gestellt wird als Vertreter aller Clubs. Aber es macht halt auch für die Gegenseite klar, wie kam diese Meinung zustande? War das eine mehrheitliche Meinung, also einfache Mehrheit? War es eine 100%, eine einheitliche Meinung? Was natürlich schön wäre, weil dann jeder Club eine Machtstimme hat und die ist dann halt schön auch paritätisch aufgeteilt. Oder ist 3/4 oder 8/10, wie auch immer. Das macht der Gegenseite klar, wie diese Meinung zustande kam. Und das macht das Ganze aber auch machtvoll nach außen, viel machtvoller als eine lose Interessengemeinschaft. Aber ist ja gut, dass es so startet mit einer losen Interessengemeinschaft. Das ist super. Natürlich muss man immer eben dann aufpassen, wie wird die Macht, die man dann hat, da verteilt. Es gibt ja die schöne Szene aus König der Löwen, da wo auch der Mufasa bringt Simba bei, wie man so als Regierender, wenn man so Macht hat, dass es eben nicht nur ist, in einer Gemeinschaft die größte Macht zu haben, sondern es ist viel wichtiger und viel interessanter, wie man mit der Macht umgeht. Ich guck mal hier, habe ich ja zufällig vorbereitet hier.
Oh, es gehört mehr dazu, König zu sein, als nur seinen Willen durchzusetzen. Als König musst du ein Gespür dafür haben und alle Geschöpfe respektieren, von der winzigen Ameise bis hin zur graziösen Antilope.
Ich will jetzt nicht sagen, wer jetzt hier die winzige Ameise ist oder die graziöse Antilope, aber ich finde das halt schön, dass so ein Interesse, so ein Verband, das gilt für alle Verbände, die sich gründen, dass diejenigen, die dort Meinungsführer sind, die das angeben, da eben so Macht verstehen als, okay, es geht das Gleichgewicht unter allen herzustellen und dann ist es, wenn du das hast, einheitlich, alle sind da dabei, einheitlich nicht in der Abstimmung, es muss halt eben keine volle Mehrheit sein, sondern vielleicht eine 9/10, 8/10. Aber trotzdem tragen die anderen das dann mit und müssen es im Verband mittragen. Weil wenn sie sich dagegen entscheiden, gibt es ja Verbandsstrafen im eigenen Verband. Das ist eben, der Cheap Talk ist da nicht mehr möglich. Wenn abgestimmt wird, muss abgestimmt werden. Ansonsten gibt es Strafen, wer sich intern nicht daran hält. Ja, und dann hätte man die Medienrechte. Jetzt könnte man schon richtig da proaktiv dagegen vorgehen, aus meiner Sicht, denn das ist ja eine ganz langfristige Entscheidung. Während der Saison kann man das nicht mehr ändern. Ja, das ist jetzt vor der Saison die Zeit. Auch das Bundesliga-Logo hätte man so beeinflussen können. Also, wenn jetzt alle Bundesligisten gesagt hätten, als Verband oder als Vertreter, sorry, wir wollen jetzt eigentlich keinen Okocha-Typ auf diesem Logo, ihr könnt gerne das Logo so nehmen, wir machen das nicht auf unsere Trikots. Und der DFB sagt, ja, aber hier steht, ihr müsst es aufs Logo machen. Ja gut, dann spielen wir alle halt keine Bundesliga. Das ist ja die Macht, die du hast dann auf einmal als Verein. Weil das ist ja auch die Liga der Vereine. Der DFB hilft nur dabei. Aber eigentlich aus meinem Verständnis soll es darum gehen, dass die Vereine sagen, wie sie die Liga gerne haben möchten.
Das wäre demokratisch.
Genau.
Und? Du hast auch gerade den richtigen Begriff auch mit reingebracht, schon im Verlauf des jetzigen Punktes. Es geht um Pflicht, die man auch durch so eine Verbandsstruktur offiziell juristisch bekommt. Und dann hast du auch einen Anspruch auf Nutzen. Ne? Jetzt könnte man hier, das würde man in der Philosophie deontologische Ethik oder sowas, also die Pflichtethik nennen, dass du dann natürlich auch immer moralisch dann also genormt wirst in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, du, wie du schon sagst, Abstimmungsmechanismen. Dann sagst du zum Beispiel, 80% müssen dafür sein, dann wird es so bestimmt. Dann wird es normativ. Und dann musst du dich auch als 20% daran halten. Aber du hast die Möglichkeit halt auch genau das gleiche Phänomen wäre zum Beispiel, wenn jemand anders dann sozusagen in dieser kleinen Minderheit ist. Aber auch das müsste man erstmal diskutieren. Machen wir eine Einstimmigkeit? Ich wäre für so eine Einstimmigkeit immer, weil dann hat man wirklich ganz sichere, für alle profitable ja, entsprechende Entscheidungen. Aber das geht nicht über Cheap Talk, das geht nicht über lose Form. Du brauchst einen juristischen Vertreter und nicht 10 juristische Vertreter, die sich da irgendwie gegenseitig sogar noch ausbremsen, weil sie wissen, mit dieser losen Form hat der eine oder der andere Vor- oder Nachteile. Das geht nicht. Das ist alles unprofessionell, wenn es soweit noch nicht ist. Und deswegen, das wäre zum Beispiel hier nochmal ein Hinweis, das wäre der nächste Step. Gründung, ordentlichen Verband, guten Vertreter haben, der dann da das entsprechend beim DFB präsentiert und auch die Organisation und die Struktur zur Entwicklung von Entscheidungen, die als Gegengewicht gegen solchen teilweise dann natürlich aus Vereinssicht Murks vom DFB hantieren kann oder hantiert werden kann. Das ist total wichtig, weil sonst hast du einfach den DFB, der alles bestimmt. Und das ist eben nicht demokratisch und auch am Ende des Tages eben eher eine Scheindemokratie, wenn er sagt, ja, wir machen so eine Liga-AG und gucken, was ihr für Bedürfnisse habt. Ey, DFB, das Bedürfnis ist, wir brauchen Live-Spiele. Das Bedürfnis ist, wir müssen damit Geld einnehmen. Wir sind Ehrenamtler, ja, in Vorständen teilweise. Nicht alle Vorstände verdienen Geld in der Bundesliga. Ihr seid hauptamtlich. Das ist eine andere Welt. Wir brauchen eigentlich finanzielle...
Ja,
wow, alter Falter.
Kannst du noch in die Halbzeit retten?
Aber das sollte man sich mal perspektivieren. Wer ist hier eigentlich gerade im Aufbau? Natürlich der DFB auch. Und deswegen, wir haben ja gestartet mit dem Medienrecht. Allein das ist das Beispiel dafür zu sagen, okay, wo sind eigentlich jetzt hier die Möglichkeiten für die Vereine? Streamingrecht, wenn nur 3 bis 5 Spiele in der regulären Saison gestreamt werden, hat nicht jeder Verein dann auch dafür einzustehen, dass er das dann selbst streamen kann, dass er die Möglichkeit hat, weil er gibt das Streamingrecht ab, aber wenn der DFB es nicht in Anspruch nimmt, indem er live streamt, gehört es ihm. Und das ist die juristische Debatte, die organisatorische Debatte darum, auch ethisch natürlich durchaus sehr, sehr interessant.
Definitiv.
Wer hat welche Pflichten in diesem Moment? Und da sollte sich mal, wie gesagt, so ein Verband als e.V., wenn das in den nächsten Wochen oder Monaten passieren würde, würde der DFB auf jeden Fall anders denken. Das sollte man
wissen. Es ist auf jeden Fall wichtig, um die Meinungspluralität zu sicherzustellen, einen demokratischen und offenen Diskurs zu führen, auf gleicher Höhe, auf gleicher Ebene, ganz wichtig. Ich finde, die ersten Schritte sind gut. Interessengemeinschaft, sich anpirschen an die anderen. Wir müssen uns alle da ja auch kennenlernen, dann die ganzen Clubs, und müssen da erstmal zusammen können. Ja? Die ganze Community muss ich kennenlernen, die Fußball-Bundesligisten gemeinsam dann in so einer Interessengemeinschaft zu agieren. Und was sind überhaupt die Interessen? Ja, ist denn auch der Breitensport, ist ja auch das Interesse wiederum der Bundesligisten.
Ja.
Denn ohne Breitensport, ohne Background, ohne Jugend können auch die Bundesligisten sehr ineffizient arbeiten oder sehr teuer nur arbeiten. Also das ist dann schon ein schönes Gegengewicht, und ich finde immer, wenn du 2 Gegengewichte hast, die sehr gleich stark sind, DFB als Verbandsorganisator, aber auch diese Interessenvertretung der Clubs, ganz wichtig, um dann bekommt man eigentlich immer ein schönes Ergebnis. Natürlich viel Verhandlungsdauer, ja, ist natürlich viel Koordination, viel Abstimmung. Klar, das kostet Nerven und Zeit. Am Ende sind aber beide Seiten zufriedener.
Jo.
Und man hat so ein gemeinsames Feeling, als wir müssen immer nur das machen, was uns gesagt wird.
Ja. Kooperation kriegst du nur auf Augenhöhe, ganz einfach. Und darum geht's, Augenhöhe zu verschaffen auf juristischer Ebene, und dafür brauchst du diesen Verband. Und dann hat man die Möglichkeit, wirklich, wie du schon sagst, zu verhandeln. Und dann lernt man das auch. Dann lernt man auch Verhandlungen. Dann lernt man auch zu fordern und auch zu geben. So ist es eben. Man muss auf Augenhöhe miteinander sprechen. Aktuell ist es strukturell keine Augenhöhe, auch wenn es hier und da mehr oder weniger so präsentiert wird.
Aber man muss sich auch mit Gremienarbeit aussetzen. Ich habe aufgrund meines Jobs viel Gremienarbeit über die letzten Jahre machen müssen. Und Gremienarbeit ist sehr langwierig, ist auch manchmal frustrierend, ist sehr strukturiert, hat immer seinen festen Ablauf, aber bedarf es eben, um einen Konsens herzustellen. Also wird spannend. Die Anfänge sind gemacht, finde ich gut. Und ich hoffe, dass sich da im Bereich Livestream für alle, für die ganze Futsal-Community was tut. Denn wir sind alle sicherlich, werden wir erfreut darüber, wenn wir die Spiele, gerade da es ja unterschiedliche Anschlusszeiten gibt. Penzberg spielt zum Beispiel meistens Sonntag 15 Uhr. Andere spielen Samstag 19 Uhr. Es gibt Samstag 15, 16 Uhr einige Vereine. Wenn alle streamen können, dann kann man sich fast alle Spiele anschauen.
Ja, wäre geil. Wär geil. Und dann wird sich auch mit der Zeit die beste Livestream-Phase zeigen, zu welcher Zeit schalten wie viele Leute ein. Auch so kannst du eigentlich, Daniel, das wissen wir auch, der DFB braucht doch eigentlich auch Daten oder auch jemand, der streamen will, braucht am besten Fall Daten. Welche Zeiten sind zum Beispiel am ehesten profitabel in einer gewissen Art und Weise? Und das kannst du nur, indem du diese Daten erhebst und das, wenn die Vereine da Rückmeldung geben würden, könnte man da sozusagen eine Art Datenbasis haben, mit der man wirklich einschätzen kann, zu welchem Zeitpunkt Futsal am besten, du nennst es immer konsumiert wird, ich sage einfach mal angeschaut wird. Ne? So ist es eben.
Gut. Alles klar. Ja. So dann, Sebastian. Ja, Date is yours.
Ich hatte drei Themen im Kopf. Wow, Halbzeit, Schiedsrichter, ne? Nicht so laut. Kennst du diese Schiedsrichter, die mit dieser Pfeife da immer dir mega ins Ohr gehen und du erstmal einen Hörsturz hast?
Ey. Ja, absolut.
Oh Gott, so war das gerade bei mir. Gut, ich habe jetzt meinen soziologischen Blick auf die aktuelle Struktur der Funktionäre im deutschen Futsal mir vor Augen geführt. Das kam dadurch, weil wir ja mal in der Gruppe darüber gesprochen haben, boah, guck mal hier, die Mit-30er und so weiter, die sind jetzt gerade da tätig und da sind so Mit-50er. Und dann habe ich da mal genauer hingeschaut. Ich habe mal angeschaut, wer ist beim DFB aktuell verantwortlich, der ist also hauptamtlich mit Futsal in Verbindung und wer ist in dem Verein zum Beispiel in den Vorständen, in Verantwortungspositionen und so weiter. Und wie ist da diese sozialkategorische Struktur? Heißt Alter, Berufsstand, Familienstand etc. All das, was deine Ressourcen ermöglichen oder auch nicht, also Beschäftigung. Und am Ende reden wir halt von Lebenszeit, die wir investieren können für den Futsal. Und wie viel hat man da eigentlich zur Verfügung? Und dann ist mir eins aufgefallen, Daniel. Wenn man sich diese Bundesliga anschaut und guckt, wer ist eigentlich bei diese Top-3-Teams, die gerade mega investieren, wer ist da eigentlich so im Führungssessel? Dann sind das alles eher ältere Semester. Sagen wir mal, wir sind mal sehr freundlich und sagen, das sind alles so Mit-50er, ne? Auch wenn vielleicht ein anderer ein bisschen älter ist oder auch jünger. Also wir nennen sie mal die Mit-50er. Die sitzen
im Durchschnitt, im Mittelwert.
Genau, ja. Im Mittelwert Mit-50er. Das ist, ja. Da können wir auch mal Namen nennen, ein Bachmann bei Weil im Dorf, Augustinovic bei Stuttgarter Futsal Club oder ein Heiko Fröhlich bei Hohenstein. Und das sind ja diese drei Mega-Investoren gerade, die da wirklich Gas geben. Jetzt schauen wir uns das mal mit anderen Top-Vereinen, also die sich in der Vergangenheit auch oben mit getümmelt haben, sind die HSV Panthers, das ist auch der MCR Futsal Club Sennestadt beispielsweise, die alle so einen gewissen Namen haben und auch Ambitionen haben, sicherlich in der Bundesliga zu verbleiben und auch mal sicherlich mal ein Bein zu stellen da oben. Dann sind das aber alles eher so 30er mit 30er, auch bei Fortuna Düsseldorf, wenn ich mir Lukas Stavenhagen anschaue, mit 30er, ich selbst bin auch mit 30, du bist mit 30. Wenn wir uns das anschauen und dann sehen wir dieses Verhältnis, wie viel, da würde ich mal gerne deine Perspektive hören, weil du auch da als Mit-30er sicherlich Erfahrungswerte hast und da auch empathisch werden kannst, genau wie ich. Wie schätzt du das ein, diese Altersstrukturen, ne, den Berufsstand von Leuten und auch Familienstand aus deiner Sicht? Ich kann da gerne gleich noch weiter zu erzählen, aber es würde mich echt mal interessieren, wie du das siehst und ob das vielleicht auch so Aha-Effekte einfach mal
hervorruft. Ja, okay, spannender Punkt, darüber mal zu reden und vielleicht auch welche Probleme ergeben sich für den deutschen Futsal in den nächsten Wochen, Monaten daraus. Denn es kommt jetzt wirklich viel Arbeit auf die Vereine zu, da ich das ja selber bei Fortuna miterlebe, was da jetzt an Organisation notwendig wird. Dann muss ich echt sagen, dass ich auch da am Limit bin, was meine Freizeit in Ehrenamt, gut, wir machen ja noch Mr. Futsal, aber auch das reine Fortuna-Engagement, das ist mit Kindern im Mit-30ern schwer. Genau, einmal mit Kindern, familiär, was du meintest. Viel weniger Zeit, viel weniger Flexibilität. Potenziell Probleme dann mit den Partnern, mit den Kindern, das über einen Hut zu bringen. Die Kinder sind halt gerade in dieser Phase, heute bekommt man eben so mit Mitte 30 seine Kinder, die sind alle eben zwischen 1 und 8. Und das ist eine ganz schwierige Phase, oder 1 und 6. Denn dann sind die Kinder, die kann man nicht einfach auf die Tribüne setzen, unbeobachtet und ohne Betreuung, sondern wenn man die Kinder mitnimmt als zu den Spielen, dann, also nur auf den Spieltag bezogen, dann ist das schon problematisch, als Trainer zum Beispiel gerade, aber auch organisationell, man kann ja nur an seinem Platz sitzen bleiben und in seiner Freizeit das Ganze vom Homeoffice zu organisieren, ist es eben auch kritisch. Ja? Es gibt dann die Schlafphasen, wann schlafen die Kinder. Man kann also eigentlich nur immer erst ab 21 Uhr, ist bei mir so, wenn die Kinder schlafen. Und eigentlich ist dann aber auch wieder der Kopf braucht, auch für seinen normalen, für seinen regelmäßigen Job, auch frei, auch mal Ruhepausen. Ja? Und das wird dann schon jetzt im Blick auf die Bundesliga schwierig. Und Berufsphasen hast du angesprochen, das finde ich auch kritisch, denn gerade in den Mit-30ern steckt man noch so ein bisschen in der Karriereleiter und will im Job auch Gas geben. Das hat man nicht mehr als mit 50er, wenn man eigentlich seine Endposition schon erreicht hat und die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre seines Berufslebens dann auf der Stelle vielleicht nicht locker angehen kann, aber man hat eben diesen Karrierestress dann auch nicht mehr, den man ja sonst noch im Job hat. Und das trifft im Futsal, da hast du echt recht, die meisten, die da in den Führungsebenen als Ehrenamtler sitzen, sind gerade in dieser Phase der Karriere, beruflich und in der Familie. Und jetzt kommt aber Riesenarbeit auf alle zu. Das ist spannend, und dass ich gerade diese drei Teams, die eher jemanden haben im Bereich 55, die diese ganze Verpflichtung nicht mehr haben und auch noch selbstständig sind, dass die sich oben festsetzen können, weil dort die Organisation sichergestellt ist. Das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt. Das sieht ja auch bei den Panthers Köln, ja, die jetzt auch die es nicht geschafft haben, oder auch Regensburg. Ist ja nicht nur die Bundesligisten haben das Problem. Eigentlich sehr, sehr viele Futsalvereine haben das Problem. Mhm. Ja, alle gegründet vor 10 Jahren.
Ja.
Die Älteren so zwischen 5 bis 10 Jahren gegründet, vielleicht ein bisschen älter und damals mit Mitte 20, und das sind alle genau in dieser Phase, ne?
Und das muss man soziologisch mal betrachten, was das auch, und alleine, ich sage mal ganz einfach, als auch jetzt aus pädagogisch-psychologischer Sicht, also ich als Sozialwissenschaftler und Philosoph in der Hinsicht, habe ich halt gerne immer diese drei Stränge als Argumentation. Das ist Burnout-Gefährdung, die du hast, weil du, das ist Midlife-Crisis, die du gerade machst, teilweise, ne? Das muss man so sagen. Ich kenne das doch selbst. Ich habe am Anfang oder zum Winter hin gesagt, okay, ey, ich habe jetzt familiär. Es kommt ja dazu, deine Eltern werden älter. Das heißt, auch da musst du vielleicht helfen, hier und da. Ne? Das sind so alles so Faktoren, das sind alles soziale Strukturen, die ergeben sich in diesen Mit-30ern. Und wie du schon sagst, wir haben alle so mit Anfang 20, mit 20, im deutschen Futsal haben wir Einstieg gefunden, und jetzt sind wir dabei, die Erfolgreichen davon sind jetzt bei der Bundesliga dabei und sind in diesem Alter. Das Alter kannst du nicht mit den sozialen Verpflichtungen, die dazugehören, verleugnen. Und das ist mir so massiv aufgefallen. Wie du schon sagst, hast du Kinder? Ich zum Beispiel heirate jetzt. Das sind so, ja, das sind sehr typischen mit 30. Also da bin ich auch eine typische, ne, also genau wie du.
Haus,
wie
heiraten.
Genau, sowas, genau. Haus, das steht alles an bei mir. Und diese Sachen, und jetzt habe ich, und warum ich darauf kam, weil es gibt halt so viele Kategorien, die da noch mit reinspielen, die dich eigentlich gefährden dafür, dass du eben nicht auf so einer, ich sag mal, ehrenamtlichen Basis wirklich Gas geben kannst. Ne? Wir haben auch gesehen, Wendelin Kemper beispielsweise hat auch Reißleine gezogen, da war, ich glaube, N20er war der, weil der hat das ein bisschen früher durchgemacht. Und bei mir ist es so, ich wurde jetzt vom MCH, da haben wir so ein bisschen gequatscht, und dann soll ich da so wieder ein bisschen mitwirken und so weiter, aber ich weiß ganz genau, vor meiner Hochzeit wird das nichts, da ist wirklich safe, ich bin komplett dicht, ich bin super glücklich, dass wir beide hier uns relativ flexibel und spontan, genau so, du ja auch, spontan dazu treffen und hier so einen Podcast machen. Aber wenn da am Ende kein Entgelt bei rumkommt, womit du solche Sachen wie Familie und so weiter wirklich fundieren kannst, dann ist da irgendwann, also wirklich, da musst du genau schauen, wo packst du es rein. Deswegen ist man glücklich, wenn man flexibel sein kann. Aber für ernsthafte Verpflichtungen, sei es in einer Bundesliga-Organisation, ist das sauschwer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und da, wenn man sich jetzt, also da kann ich allen Zuschauern oder Hörern auch alle mal empfehlen, guckt euch mal die Bundesliga-Clubs an. Und ich sage ganz ehrlich, unterstützt die mit 30er in der Vorständen haben, weil die brauchen es. Die brauchen echt. Die brauchen Unterstützung, im besten Fall Spenden. Also hier Spendenaufruf für diese Clubs.
Sind auch nicht mal die Vorstände, sind auch die Trainer. Also auch die Trainer sind, ist ja auch unsere Generation.
Genau.
Ja, die jetzt Trainer machen, sind ja gerade jetzt die, die vor 10, 15 Jahren begonnen haben. Das ist ja dasselbe. Ich wollte jetzt auch tatsächlich für meine Kinder eine U7 aufmachen, da meine Kinder jetzt auch eben mit 5 und fast 3 dann auch Sport anfangen. Da war meine erste Idee gut, dann kann ich ja vielleicht ein Jugendteam aufmachen. Aber habe dann auch wieder realisiert, habe jetzt wieder zurückgerudert, sage, ich schaff's einfach nicht. Wieder Verpflichtung. Es ist nicht flexibel. Ja? Du hast dann deine feste Trainingszeit, du musst da sein, du kannst nicht mehr flexibel absagen, und das macht es ganz schwer. Und wo du das Thema ansprichst, könnte das vielleicht im schlimmsten Fall sogar auch ein ein Hemmnis wären, ein Wachstumshemmnis wären. Und dann nützt es auch nichts, nach Spanien und nach Brasilien und Portugal und Italien zu schauen, denn dort sind die Phasen schon 20, 30 Jahre alt. Das heißt, auch in Holland, die den Vereinen, die Organisatoren sind, aber auch im Traineramt sind, die sind schon in den Mit-50ern und die haben diese Zeit. Das haben wir nicht. Das ist interessant, was jetzt passieren wird auf diesem Futsalmarkt, gerade durch diese gesteigerten Organisationsaufwand, was da jetzt kommt. Ich persönlich auch will jetzt wieder versuchen, aktiv Futsal zu spielen, weil ich einfach wieder Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Damit habe ich ja mit Futsal angefangen, weil ich das Spiel so geil fand. Und mit 37 kann man locker noch zweite, dritte Mannschaft eigentlich spielen. Ja, der Torwart vom Futsalclub Stuttgart ist ja auch 38. Und gerade als Torwart kann man noch Gas geben im Futsal.
Wir haben ja am Anfang gesagt, wenn wir die besten Torhüter der Welt auf 5.000 reduzieren, dann gehörst du auch dazu.
Ah ja, also, richtig. Kann ich dann unter Beweis stellen. Sowas braucht man, soziale Kontakte. Und gerade mit Zoom-Meetings ist das nett, dass die Vereinsarbeit ein bisschen gefühlt effizienter funktioniert, da ich eben nicht mehr weg muss von zu Hause. Aber ich habe selber jetzt gemerkt, eigentlich fehlen dadurch soziale Kontakte und das brauchen wir Menschen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Und dann jetzt, Zoom trifft den richtigen Punkt auch. Du hast ja auch noch Corona jetzt. Jetzt stell dir vor, du hast Corona, du bist mit 30er. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ja super glücklich. Ich habe jetzt aufgrund von Corona keine beruflichen Einschränkungen gehabt als Hochschullehrer. Uni läuft weiter, ganz einfach. Also das wird einfach online auf Zoom gesetzt. Aber stell dir vor, du hast jetzt Verpflichtungen familiär, du hast Kinder, du Hausbau. Das verzögert alles. Jetzt gerade bau mal ein Haus. Ich kenne da gerade, also allein ein bisschen am Garten und so weiter machen oder sonst was. Baustoffe fehlen aktuell. So, das ist Corona-Auswirkungen. Und jetzt willst du einen Bundesliga-Verein leiten, organisieren, sogar vielleicht auch mit deiner eigenen Manpower oder auch mit finanziellen Mitteln irgendwie versuchen zu unterstützen. Dann bist du als Mit-30er gerade echt du bist echt gerade im roten Bereich. Und das sollte man reflektieren. Und jetzt will ich noch eine weitere Perspektive dazu holen. Das muss der DFB auch mal reflektieren. Wo sind da die Soziologen? Wo sind die da, die sowas mal reflektieren? Wenn man nach Altersstruktur, nach Berufsstand, Familienstand die Bundesliga analysiert und nicht nur sagt, hier kriegt ihr so einen Teammanagement-Weiterbildungskurs. Das bringt denen nichts. Dann hast du das ganze Wissen, kannst aber nichts machen. So, da kann der Heiko Fröhlich, der lacht darüber. Da ein Bachmann, der lacht über solche so kleine Teammanagement-Kurse, weil die haben ihr Unternehmen, das leitet dann der Sohn oder sonst was. Die haben eine Ehe, die ist stabil vielleicht oder instabil, je nachdem. Aber du bist da auf jeden Fall in einem Fundament, das dir ermöglicht, wirklich deine Leidenschaft, Futsal beispielsweise, intensiv zu betreiben. Unabhängig davon, ob du es fachlich verstehst oder nicht. Aber du kannst es mega unterstützen, sogar als Alleinherrscher, vereinfacht gesagt. Weil du wahrscheinlich 40 Stunden die Woche dafür investieren kannst, während andere Vereine 5 bis 10 Stunden investieren, also andere Player.
Aber das ist ein guter Punkt, wo man gemerkt, dass der DFB nicht verstanden hat, dass die Gruppe der Verantwortlichen eine ganz andere ist als im Fußball, ist der DFB-Lizenzlehrgang, der aktuell läuft. Denn dort wurden ja die Termine festgelegt wie im Fußball, aber im Fußball verdiene ich eben mit einer B- oder A-Lizenz erstmal Geld später. Im Futsal ist das ja ganz selten, dass ich damit jetzt in Deutschland Geld verdienen kann. Ja. Und außerdem gibt es viel mehr Optionen zu trainieren in Vereinen. Die Nachfrage, dieses Angebot ist viel größer. Und jetzt hat man, anstatt man Abendkurse anbietet, weil eben 80-90% der in Frage kommenden Trainer Familienväter sind, in den Mit-30ern im Job eingebunden sind und sie einfach sich nicht 20 Urlaubstage dafür blocken können im Jahr, weil man diese Tage ja für die Kinder benötigt, plus den Job, plus Urlaub machen. Und da, finde ich, hat man versagt aus meiner Sicht, an der Zielgruppe vorbei. Man hätte es über Abendkurse regeln können, über Zoom-Meetings und Wochenendkurse, sodass man die notwendige Anzahl von Urlaubstagen reduziert und es der Zielgruppe anpasst. Das hat man nicht getan. Ja. Also hat man jetzt entweder ganz junge Leute, die vielleicht noch Studenten sind, die sich das entsprechend flexibler einteilen können, oder Verbandssportlehrer, die dort ja auch entsprechend Nachfrage angemeldet haben.
Ja, aber aus welchem Grund auch, ne? Die haben wahrscheinlich nicht, die haben andere Motivationen, so ein Zertifikat zu bekommen. Ganz einfach.
Richtig, ja, aber das sind ja so die Anspruchsgruppen, die können das ja mit der Arbeit, das ist ja deren Arbeitszeit. Also, genau. Die genau. machen das in der Arbeitszeit, dann würde ich das sofort auch machen, die Lizenzweiterbildung. Ja. Und da gebe ich dir recht, da merkt man, dass man da vielleicht nicht weitergedacht hat und es plant, die Bundesliga, Futsal-Bundesliga auch viel zu stark geplant hat, Außenerfahrung im Fußball. Ja gut, dann macht halt mal einen Finanzplan. Ja, mach das doch nochmal und mach das nochmal und mach das nochmal. Mhm. Ja, aber nicht daran denkt, dass es vielleicht für 3-4 Vereine mit der Altersstruktur, die eben in den Mit-50ern sind, völlig normal ist, das alles zu organisieren zu können, ja. aber die Vereine an die Überlastung bringt und diese Welle, dass jetzt vielleicht wegen Burnout und wegen Überlastung viele sich zurückziehen erstmal, das kann nämlich jetzt kommen, die Welle.
Dann hast du ein Riesenproblem in der Bundesliga. Mhm. Also Welle, ich will, komm, mach hier nicht den Lauterbach und sprich von Welle. So. Sondern sagen wir einfach, nein, es ist eine soziale Struktur vorhanden, die da wirklich Achtung gebietet, zu sagen, hey, DFB zum Beispiel achtet auch auf sowas. Nimmt biopsychosoziale Perspektiven ein. Soziale Perspektiven wirken auf unsere Biologie und unsere Psyche und dann haben wir diese Burnout-Problematik. Es ist auch eine Sammelkrankheit. Also wir müssen hier nicht auch sagen, also es ist auch sehr, sehr, sehr pauschal, das so auszudrücken, aber für alle verständlich wahrscheinlich. Und dann muss man auch sagen, lieber DFB, ihr habt, wie du schon sagst, auch in der Struktur, jetzt habt ihr Hauptamtliche mit 30er beispielsweise, Daniel Gerlach. Ich beglückwünsche Daniel, also wirklich wunderbar, dass er diesen Job gekriegt hat jetzt, auch hauptamtlich. Der ist auch mit 30er, hat wahrscheinlich auch Phänomene gerade um sich herum, die genau diese sozialen Strukturen abdecken. Aber der ist hauptamtlich. Der ist jetzt für Futsal hauptamtlich beim DFB tätig und wirklich ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen mit 30er in Deutschland, der für Futsal bezahlt wird. Und das ist eben die falsche Blase, wenn du die betrachtest. Man muss auch soziologische Perspektiven, psychologisch und sozial in der Hinsicht auf so eine Struktur der Bundesliga-Vereine richten, um zu wissen, welche Zielgruppe habe ich da vor mir, welche Initiativen, welche Impulse muss ich jetzt bringen, damit das stabil läuft. Und ohne hier die Instabilität vorwegzusehen, deswegen, ich will jetzt keine Katastrophe irgendwie oder du sprichst von Welle, das müssen wir ja nicht machen, sondern einfach zu sagen, hey, Achtung, das wird ein immenser Aufwand für viele, die da was machen, weil sie kriegen eben keine Knete. Und ohne Medienrechte, lieber DFB, kommt da auch keine Knete für die Vereine, die sowas zum Beispiel dem Vorstand ein bisschen entlasten könnten. Dass jemand sagen kann im Vorstand, hey, ich mache jetzt hier 20 Stunden Futsal Bundesliga und kriege das entsprechend meiner Entlohnung auch finanziert. So, für mein Studium werde ich entsprechend bezahlt. Deswegen mache ich das professionell. So, und das ist es eben. Das können sich 80, ach komm, nicht mal die Mäzene da oben, die investieren ja nicht, die kriegen ja noch nichts zurück. Das ist ja echt Freizeit für die. Aber für andere ist es halt auch wirklich Freizeit, die eben finanziell auf anderer Struktur existenziell Investition bedeutet. Und das sollte man reflektieren, damit man eine gesunde Bundesliga am Ende hat. Letztes Jahr habe ich gesagt, gesunde Bundesliga. Und das war ein Corona-Kontext. Jetzt geht es darum, wirklich da eine gesunde Bundesliga hinzukriegen. Und da sollte der DFB mal drauf achten, auf sowas. Weil Daniel Gerlach ist das falsche Beispiel. Der macht einen guten Job da beim DFB sicherlich als Nationalcoach und mit Marcel Losfeld, der ja dann auch nicht mehr mit 30er ist, sondern auch jetzt hauptamtlich, ich weiß nicht, wie alt er ist, komm, wir machen Marcel mal irgendwas mit einer 40 vorne, der wirkt auf jeden Fall noch fresh. Aber die sind hauptamtlich da. Und jetzt haben wir so viele Ehrenamtliche, die Bundesliga stemmen und die werden bestimmt nicht ihr Geld als erstes in den Vorstand stecken. Die werden dann Spieler finanzieren damit. Die werden Trainer finanzieren. Ich weiß ja, beim MCH beispielsweise, da verdient keiner was im Vorstand. Der Trainer kriegt ein bisschen was. Und wenn Geld da ist, dann geht es in die Spieler rein. Aber der Vorstand macht das alles ehrenamtlich. Aber der...
Eigentlich hätte man, wenn ich deine Worte mal jetzt revidieren lasse, was man hätte tun können, um Anreize zu setzen, das Gesunde, wir reden ja von mental gesunden Strukturen, man hätte es vielleicht so machen müssen, die Clubs zu verpflichten, wer an der Bundesliga teilnimmt, eine Vollzeit-Geschäftsführer zu stellen. Oh, das hätte dazu geführt, dass jeder Verein das machen muss und dass nämlich das Geld nicht erst in die Spieler fließt, sondern zunächst darin. Das ist ja auch der Sinn von NLZ. Genau. Also warum hat man NLZ eingeführt? Weil die Clubs eben nicht in Jugend investiert haben, sondern in Spieler, in Seniorenspieler aus dem Ausland. Also was tut man, um Anreize zu setzen, um gleich, für alle gleich, so eine Ausbildungsbasis zu schaffen um dieses Geld von Spielern abzuziehen und erstmal in Struktur zu investieren, man macht es für alle verpflichtend. Ja. Vielleicht hätte man einfach sagen müssen, vielleicht keine Vollzeitkraft, aber eine Halbzeitkraft Geschäftsführer muss vorhanden sein, damit ja. sich die, damit man diese Struktur schafft im Verein, vielleicht auch eine Finanzierung ja. dafür schafft, weil es ist auch einfacher, zu einem Sponsor zu gehen, um zu argumentieren, wir brauchen erstmal Geld für eine Halbtags-Geschäftsführungskraft, weil wir es brauchen. Es ist ja, verpflichtend.
Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
Ja, weil ich kann auch nur an alle Vereine rausgeben und die im Ehrenamt tätig sind. Wenn ihr merkt, es sollte immer Familie vorgehen und zwar 10 Schritte vor dieser Futsal-Engagement. Ja, ja wenn man merkt, es wird zu viel, einfach sagen, ich kann nicht und aufhören, temporär, zunächst, als das zu lange mitziehen, dann ja. kracht es eben. Dann zieht sich halt der Verein zurück. Das ist halt ein Ehrenamtsmodell. Und wenn auch die Basisvereine, die dahinter stehen, sich dafür nicht interessieren und nicht die entsprechenden Strukturen auch bereitstellen, durch die Angestellten, Geschäftigen, und da spreche ich eben von Clubs, die die Struktur haben, wie eben HSV, wie Fortuna Düsseldorf, wie aber auch Wacker Eagles, die in einem Basisverein, Penzberg, ja, also da kann man ja sagen, ja, dann stellt doch bitte als Basisverein, die Strukturen und die Aufgaben werden halt von den Hauptamtlern übernommen
ja.
und die Ehrenamtler übernehmen die Aufgaben, die futsalspezifisch sind, das ist dann letztendlich das Ressort Sport.
Ja.
Und Sport, Spieler suchen, aber alles, was mit Abrechnung, Budgetierung, steuerlich, alles
ja.
muss von, nicht von Ehrenamtlern gemacht werden, weil das ist schon ein bisschen
genau.
Brain dafür notwendig. Ja, das ist halt ja. schwer nach 21 Uhr.
Ich sag mal, der DFB macht das ja auch. Der will ja die Ehrenamtler professionalisieren, indem er solche Management-Angebote macht zum Beispiel. Aber Management ist hier nicht die Lösung.
Oh,
upsala. So, ich, was ich abschließend sagen möchte, ist allein der Punkt, dass du das, wenn du jetzt hauptamtlich woanders dein Geld verdienst, aber im Verein jetzt ehrenamtlich bist, oh, hier geht bei mir gerade die Jalousie hoch, was ich sagen wollte ist, dass du Erreichbarkeit zum Beispiel als wichtigen Faktor hast, wenn du Networking betreibst, wenn du Sponsoring, Strukturarbeit, im Verein ansprechbar sein, erreichbar sein, ist sowas von wichtig. Und das kannst du, wenn du zum Beispiel, wie du schon sagst, eine halbe Stelle hast beispielsweise, die finanziert wird, dann kannst du da auch wirklich deine Energie reinfühlen und auch reinfügen, um wirklich die Bundesliga, den Verein richtig Bundesliga-tauglich und auch konkurrenzfähig zu machen. Weil das ist ja das Problem. Wir werden hier auch auf der Basis eine Zweiklassengesellschaft erleben können, weil wir hier einerseits die Mit-50er haben und die Mit-30er. Und ich sehe bei den Mit-30ern wirklich, wenn die mal Geld kriegen würden dafür, da ist Kreativität, da sind voll viele Faktoren, die in diesem Alter auch dann wirklich sprießen, wie du schon sagst, die sind beruflich aktiv und machen da Karriereleiter, aber warum die Karriere nicht im Futsal machen in dem Moment? Und da haben wir leider in Deutschland nur beim DFB mit 30er und leider nicht in den Vereinen, die da wirklich Knete für kriegen, aber da müsste die Knete hin. Und deswegen ist so ein Modell, wie du schon sagst, dass der DFB sagt zum Beispiel, ihr müsst einen Vorstand haben, der da muss ein Mitarbeiter sein, die hauptamtlich tätig sind. Total wichtig, weil dann hast du effektiv und effizient wirklich Power drin. Input wird zu richtig geilen Output. Und das muss ich auch sagen, wenn du so mit 50er hast, kann das natürlich auch passieren, aber da könnte es auch eher verwalterisch werden. Ne? Das ist auch wieder so ein Punkt. Da wird man auch in der Pädagogik, in der Entwicklungspsychologie auch sagen, oh, diese Mit-30er, die haben richtig Power, wenn du denen das Geld gibst, wenn die Möglichkeiten haben. Aber wenn du nur ehrenamtlich bist, dann bist du eher gehemmt. Und weil du eben auch so viel Frustration dann auch erlebst teilweise, weil du voll viele Ideen hast, aber nicht umsetzen kannst, weil du eben vielleicht Arzt bist, Hochschullehrer, was auch immer, oder eine Ausbildung vielleicht sogar noch machst mit Anfang 30, dann bist du einfach gebunden. Und echt, das wäre echt notwendig, da irgendwas zu ermöglichen, weil dann kriegst du richtig geile Vereine bei rum, dann kriegst du auch diese Kultur vielleicht, diese Mit-30er alle mitgenommen haben. Die deutsche Futsalentwicklung haben die Mit-30er gerade alle Intus. Und die wissen ganz genau, da Individualität für sich rauszuziehen. Problem ist zum Beispiel das ökonomische Kapital dafür. Und das wäre eine geile Sache, wenn das mal in die Perspektive kommt von entsprechenden Verantwortungsträgern, die da auch fordern könnten oder fördern können, weil wir reden vom föderalistischen System, Verband, DFB. Mhm. Immens wichtig. Und da hilft leider eine Management-Weiterbildung nicht aus, wenn du nicht die Ressourcen schaffst für diejenigen.
Ja, genau. Du kannst das Gelernte gar nicht realisieren, weil dafür gar keine Zeit da ist. Also das ist absolut. Ja, aber war ein schöner Punkt. Ich fand das eine eine schöne Diskussion, wieder etwas Soziologisches zu haben, über das man sich mal Gedanken macht und sich auch selbst reflektiert und seine Zeit, um sich mal über Gedanken zu machen, auch alle, die in dem Verein tätig sind. Ja, so ist man schon am Limit, dann lieber aufhören, dann lieber 3 Schritte zurück. Dann ist das eben so.
Ja, aber dafür brauchst du zum Beispiel, wir beide könnten, sind Teil der Community. So, da könnte man das so jetzt vielleicht auch mal, wenn das, ich kann es so sagen, ist soziologisch mega fundiert. Also guck dir nur die Strukturen an. Und dann sehe daran die Potenziale und auch die Grenzen. Und das ist ganz wichtig. Und dann hat man da ein fachlich und auch ein professionelles Feedback. Das kriegst du halt unter Networking. Wenn wir community-mäßig uns austauschen, ne? Dann kommst du daran. Tja, geil.
War eine gute Runde. Lange Runde. 1:18 haben wir. Oh, ja, ja. Nach 3 Monaten dürfen wir das mal.
Sommer-Comeback.
Ja, dann sage ich mal allen Hörern noch gute Wochen jetzt bis zum Bundesliga-Start. Ja, es bleibt ja spannend, was sich tun wird. Und hoffen, dass das ein geiler Start wird. Ja, und dann liefern wir wieder nächste Woche neue Diskussionen, Informationen, würde ich sagen, Sebastian, oder?
Ja, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall jetzt auch allen eine schöne Zeit. Vorfreude auf die Bundesliga steigt. Wir haben durchaus hier und da kritische Perspektiven, aber bei all dem lasst uns echt Vorfreude entwickeln und da positiv rangehen. Wir werden am 3. September die Bundesliga in Deutschland feiern. Wie geil ist das?
Yes! Da ist dann schönes Wochenende. Ciao Sebastian, ciao an die Zuhörer.
Ciao, ciao.